Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop. Noch ein Podcast über Popkultur.
Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop Folge 43. Wie in der letzten Folge angekündigt, sprechen wir dieses Mal über Spirou und Fantasio. Einerseits über den neu erschienenen Spezialband, der nur auf Deutsch erschienen ist, vom deutschen Zeichner und Autor Flix, Spirou in Berlin. Die erste Auflage ist offenbar schon vergriffen, aber bereits im nächsten Monat soll die zweite erscheinen. Wir sprechen außerdem über einen weiteren Spezialband mit dem Titel Operation Fledermaus. Jetzt geht's los!
Wir haben uns persönlich getroffen, als ich zuletzt in Bonn war, haben da auch den sehr empfehlenswerten, den man an dieser Stelle auch ruhig mal empfehlen kann, Bonner Comicladen besucht.
Genau.
Uns da so ein paar Spirous angeguckt und relativ spontan, glaube ich, als wir da standen, bin ich auf die Idee gekommen und habe dieses Spirou-Thema mal angeteasert sozusagen. Weil wir ja schon mal über Tim und Struppi gesprochen haben und ich dann, ich glaube, als ich zuletzt mal irgendwo Comics mir angeguckt habe in Berlin, sind mir diese Spezialbände untergekommen. Und auf der Rückfahrt von Bonn nach Berlin habe ich quasi ein kleines Referat vorbereitet. Habe ich ein bisschen Spirou recherchiert und mir diese ganzen Details mal aufgeschrieben, auch was es mit diesen Spezialbänden auf hat. Und sehe gerade, Spirou ist tatsächlich, wird tatsächlich dieses Jahr 80. Der wurde 1938 erfunden.
Das habe ich mir schon fast gedacht, weil nämlich die Nummer 8, 1938 kommt, glaube ich, als Außennummer im Comic vor und das ist garantiert das erste Erscheinungsdatum gewesen. Sag mal, ist der dann älter als Tim und als Tintin? Oder gleich?
Ja, kann sein. Nee, ich glaube, der ist sogar älter, ja. Weil das Spirou-Heft ist so eine französische Comic-Institution. Ja, da ist ja nicht nur...
Ja, Tintin ist 29, also ist nochmal 10 Jahre älter.
Ah, okay, also doch.
Oder 9. Aber, ja.
Jedenfalls hat die Spirou-Serie auch eine ziemlich bewegte Geschichte, so ist mir dann auch nochmal klar geworden. Also man verbindet ja, wenn man das so ein bisschen kennt, also viele, vielleicht auch in unserem Alter, haben das auch so in ihrer Jugend ja auch gelesen. Und man kennt so ein bisschen diese klassischen Ausgaben mit dem, also diese Abenteuer mit dem Grafen von Rummelsdorf und dann später mit dem Marsupilami, das ist alles dieser André Franquin, der das erfunden hat, also der viele Figuren erfunden hat, also Rob Well ist der eigentliche Erfinder von Spirou, und dann gab es Gégé so als zweiten, der Fantasio erfunden hat, und dann Franquin hat aber die wirklich diese ganzen klassischen Alben geschrieben und gezeichnet.
Ja, der hat auch Gaston erfunden und das Marsupilami.
Genau. Und der Gaston, der war eben auch so erfolgreich, dass dann Frank Wöhr gesagt hat, irgendwann, er will sich komplett dem widmen und hat dann 1969 die Serie an Jean-Claude Fournier übergeben. Und der hat sich im Stil auch sehr an dieser Optik orientiert. Also ich habe dann auch so überlegt, welche Alben ich so kenne, so, und habe dann auch, also mir war das dann, als ich das damals gelesen habe, gar nicht bewusst, lese ich jetzt ein Album, was von Fournier kommt oder von Franquin. Das war irgendwie alles eins für mich und das fällt auch jetzt nicht so stark auf, weil das sehr wie aus einem Guss aussieht. So, und da sind, glaube ich, schon so 20, 30 Alben erschienen. Und dann ist so, also irgendwann so in den 80ern, ab den 80ern hat es dann so ein bisschen angefangen zu wackeln. Da hat dann so ein bisschen die Zeichner sehr schnell gewechselt. Dann gibt's so ein Duo, das heißt Nick und Corvin und Thomé und Jean-Ri. Und diese Nick und Corvin, die haben zum Beispiel die Büchse der Pandora, der Lärmschlucker und die Eiszeitmaschine, die haben nur 3 Alben gemacht, die nicht erfolgreich waren, sind dann wieder abgesetzt worden und dann haben Thomé und Jean-Ri übernommen. Von denen kenne ich auch, glaube ich, das war so eines der letzten Alben, die ich so als so in meiner Comiczeit so gelesen habe. Das war das Der geheimnisvolle Virus. Ich weiß nicht, ob du den zufällig kennst.
Das war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die damals, das war so Ende der 80er, Anfang der 90er, oder eher Anfang der 90er, habe ich Timo Schuppi gelesen und ich bin nicht mehr sicher, ob das, waren wahrscheinlich auch ursprünglich mal die Originale, aber ich kann mich an die Büchse der Pandora erinnern, dunkel vom Titel. Mhm. Also es kann sogar sein, dass ich auch diese damals gelesen habe. Also es war auf jeden Fall auch so, das war eine der Reihen, die, das waren hauptsächlich franco-belgische Reisen, die es gab damals in unserer Schulbibliothek. Und die habe ich mit großer Freude, habe ich da alles gelesen, was es an Comics gab. Also habe ich ziemlich alles, was alle Reihen, die hatten, mal ausprobiert. Und interessanterweise gab es, glaube ich, keinen Tim und Struppi, weil ich kann mich nicht erinnern, den man damals Tim und Struppi gelesen zu haben. Aber Spirou und Fantasio sehr wohl.
Mhm. Ja, ja, ich habe auch immer so ein bisschen Erinnerung, dass Tim und Struppi wirkte für mich als Kind, war das eigentlich immer so ein bisschen ich fand den immer zu ernsthaft, weil der nicht so witzig, nicht so Slapstick oder so, nicht so quirlig war, auch von den Zeichnungen her. Der war ja eher so immer so streng gezeichnet, dieses ganze Lean Claire-Ding. Ich glaube auch, wurde dann eher auch oft als Erwachsenen-Comic so auch wahrgenommen, auch vielleicht so von den Schulbüchereien, so in die man so gegangen ist.
Ja, wobei ich das jetzt beim Lesen von Timo Schuppi gar nicht so fand. Also ich fand da sowohl Slapstick-Elemente drin, als auch, dass es eher kindlich war. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich weiß auch nicht genau, weil ich kenne die ganzen Titelbilder von Tim und Struppi und so. Ich kann mich vor allen Dingen an die Reise zum Mond mit der weiß-roten Rakete erinnern. Aber irgendwie war mir der Spirou, ich weiß nicht, ich glaube, ich finde den auch bis heute noch, irgendwie finde ich Spirou cooler. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das sieht daran, dass er 10 Jahre neuer ist. Ja,
Spirou ist auf jeden Fall auch poppiger. Also die haben
viel, ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich eher die zeitgenössischen Bände gelesen habe. Ne? Also wahrscheinlich habe ich die, weil das Masipulami war ja auch so 80er, glaube ich, ne, dass das erfunden worden ist. Und da gab es auch eine Spin-off-Reihe, eine eigene Masipulami-Reihe. Da kann ich aber nur den ersten Band erinnern.
Also es war zum Beispiel auch so bei den Spirou-Alben, die waren dann ja auch aus den 70ern oder 80ern, aber die hatten dann immer auch so coole Autos und so. Und es war schon irgendwie so, dann war er Fantasia, so dieser rasende Reporter, der noch immer irgendwie, dann hatten sie auch so eine hübsche Reporter-Kollegin und so. Also das war schon auch so ein bisschen mehr so, vielleicht auch weniger elitär so als
ja, oder mir hat auch die Dynamik gefallen, dass es zwei Figuren sind. Also, ich weiß aber auch, ich habe bis heute ich fand das als Kind irgendwie auch faszinierend, dass der diese komische Pagenuniform anhatte. Wobei das irgendwie bis heute irgendwie so ein, ich finde das ja irgendwie eigentlich eher so ein Gag, dass der das, dass sich das so als roter Faden durchzieht. Ist es nicht sogar in dem Berlin-Band da, so, dass sich das zufällig ergibt, dass er eine Pagenuniform anzieht? Ich glaube, ja.
Also es wird in diesen Spin-off-Reihen wird es dann immer mehr so, wird es mehr so erklärt und weil in den klassischen Alben wird das ja nie thematisiert, warum er diese Uniform anhat.
Ich bin nicht sicher, ob der nicht da auch mal Page war, bevor also die Comic-Reihe losging, also dass es so die Vorgeschichte ist.
Ja, stimmt. Jetzt in dem Berlin-Band hat er am Anfang gar keine Uniform an.
Ja, das ist ein Kostüm, weil sie landen ja in dem Hotel und dann kostümiert er sich als Page.
Ja.
Wollen wir zuerst also, über das Büro in Berlin reden dann? Oder also diese Reihe, ja,
die gibt es jetzt auch schon. Ich wollte diese Chronologie noch kurz zu Ende machen, weil dann kommen wir nämlich gleich in die Reihe. Weil das mit diesem geheimnisvollen Virus und so. Da hatte ich schon, also bei Tomé und Jory, als sie da übernommen haben, da fiel mir dann auch irgendwie auf, dass der Stil sich ein bisschen verändert. Das war so ein bisschen schludriger oder so ein bisschen lockerer gezeichnet. Die haben dann 1998 einen Band gemacht, der heißt Jagd auf Spirou, der dann, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr vom Stil weggeht, von dieser klassischen Optik. Dann wurde es so ein bisschen bunt auch. Also da habe ich mir jetzt noch so notiert, es gab dann so einen Anlauf von noch einem neuen Zeichnerteam, die dann so ein bisschen offenbar so einen Manga-Stil verfolgt haben. Morvan und Munuera. Und das also es gibt jetzt auch weiterhin ja neue Abenteuer in der regulären Reihe, so Band 50 oder sind die ja, glaube ich, gerade. Oder ich glaube jetzt, jetzt. Stand Juli 2018 sind 53 reguläre Alben erschienen. Und das aktuelle Team Johann und Wehlmann, die sind jetzt seit 2010 dran und da geht es jetzt wieder auch ein bisschen aufwärts. Und die haben auch tatsächlich mit dem neuesten Band, Band 53, wieder das Marsupilami in die Reihe eingeführt. Hm. Weil das aus Lizenzgründen, das hatte sich Frank Wehr gesichert und dann eine eigene Firma, die Marsu Productions hieß, irgendwie überführt, sodass die Spirou und Marsupilami nicht mehr zusammen in einem Band auftreten konnten. Aber das wurde jetzt, konnte jetzt wieder geregelt werden. Und so seit 2005 eben gibt's halt dann diese, gibt's diese, dieses, diese One-Shots, so wie sie im Original heißen. Das ist im Deutschen so ein bisschen, durcheinander, weil das in der Reihe Spiro und Fantasio Spezial läuft. Aber in der Reihe Spiro und Fantasio Spezial, die auf Deutsch erschienen sind, sind auch irgendwie alte Bände und Wiederauflagen sowas drin. Also es sind nicht nur diese One-Shots. Hm. Deswegen ist das total unübersichtlich, wenn man die versucht auf Deutsch zu kaufen. Es gibt da insgesamt 11 One-Shots, die als diese One-Shots aufgelegt wurden, aber die Spiro und Fantasio Spezial, da gibt es glaube ich 20 oder 30 inzwischen schon.
Und ja, eben, ist wahrscheinlich sogar Operation Fledermaus irgendwie, war das denn ein One-Shot?
Ja, ja, das war ein One-Shot. Also die 11, die es gibt, da haben angefangen Joan und Wehlmann, die jetzt auch die Reihe halt eben vorführen, 2006 mit Die steinernen Riesen. Dann hat ein Zeichner namens Frank Legal eins gemacht, Die Sümpfe der Zeit. Dann Fabrice Tarin und Jan haben Die Gruft derer von Rummelsdorf gemacht. Dann gibt es ein Band von Emile Bravo. Dann kommt eben Operation Fledermaus, das ist das Team Olivier Schwarz und Jan. Und Jan ist der Autor und Olivier Schwarz ist der Zeichner, glaube ich. Mhm. Dann Panik und im Atlantik von Louis Trondheim und Fabrice Palm. Louis Trondheim ist einer, der viele Bände schon bei Reprodukt auch gemacht hat, der auch so einen ganz eigenen Stil hat. Dann die Panik Fledermaus ist. Dann Ein großer Kopf und Fantasio heiratet, auch nochmal von anderen jeweils unterschiedlichen Zeichnern. Dann der dritte Band in dieser Reihe, Die Meister der schwarzen Hostien. Also das ist auch so ein bisschen so eine Besonderheit, dass diese drei Bände auch zusammengehören. Und es gibt einen 11. Band von 2017, der heißt Das Licht von Borneo. Der ist von Frank P. und Sidru. Das sind die 11 One-Shots, die es jetzt gibt. Und was noch dazu kommt, ist natürlich jetzt Spiro in Berlin, der aber tatsächlich nur auf Deutsch, den es nur auf Deutsch gibt.
Ach, wieso das denn? Ich hätte gedacht, dass der dann auch auf Französisch erscheint.
Der ist nicht der ist exklusiv für den deutschen Markt mit einer quasi Lizenz oder mit einer Erlaubnis von Dupuis, von dem Originalverlag, gemacht worden und den gibt es nicht auf Französisch, was ich sehr schade finde. Ja. Also da müsste erst eine Übersetzung gemacht werden.
Was ja durchaus möglich wäre. Vor allem habe ich mir gedacht, das sei vielleicht sogar parallel auf Französisch erschienen, weil teilweise die Zeichnungen französische Bildtexte haben. Also wenn eine Zeitung dann vorkommt und so weiter, sind das auch noch, hat sich Flix da quasi an dem Original orientiert, sodass da dann eben ja die belgische Zeitung auch auf Französisch ist. Und dann hat es auch dann die Sternchen und mit den Fußnoten unten, die das übersetzen.
Und das wäre ja gerade der Gag, dass er als nicht französischer oder nicht belgischer Zeichner einen Comic macht, den das franco-belgische Publikum dann liest. So,
ja.
Das wäre ja total spannend zu sehen, wie die darauf reagieren. Aber das ist jetzt bislang noch nicht geschehen.
Also, weil ich finde, das fügt sich eigentlich ganz gut. Also, die sind Operation Fledermaus ist ja, glaube ich, es gibt ja mehrere von diesen Spezialbänden, die auch alle von dem gleichen Duo, von Jan und Schwarz sind, die im Dritten Reich spielen, beziehungsweise zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, oder? Da ist, glaube ich, für Operation Fledermaus nur einer von mehreren.
Mhm.
Ich glaube, der älteste auch.
Mhm.
Also ich muss sagen, was ich ein bisschen, ich weiß nicht, ob bitte was mir da was das richtige Wort ist, um das zu beschreiben. Aber mir ist es teilweise ein bisschen sauer aufgestoßen, was für einen Ton das hat, weil du hast das ja schon beschrieben, das ist alles immer sehr, sehr, da passiert viel, da ist Action drin und da ist aber auch Slapstick-Humor drin und da ist auch teilweise sehr kruder Humor drin, finde ich, wenn es dann darum geht, Nazis sind einfach sehr gute Bösewichte. Ich finde es aber komisch, wenn in einem Comic wie Spirou, der auch, ich würde jetzt sagen, sich auch noch ein jüngeres Publikum richtet, so relativ lapidar damit umgegangen wird, dass die Nazis in diesem Buch Menschen foltern und umbringen und so weiter. Also auch die bis hin zu der dem jüdischen Mädchen, das dem er auf dem Speicher begegnet, die sich versteckt und dann später dann auch verschwunden und deportiert ist. Also das finde ich jetzt gar nicht mehr so schlimm. Also was ich eher schlimm finde, ist, dass es, also auch das reihenweise, als er da über die Dächer läuft, die Bösen vom Dach abstürzen und eigentlich ja tödlich verunglücken, aber das hast du ja öfter in Comics, dass Leute irgendwelche schlimme Dinge passieren, die dann aber nicht unbedingt tödlich sind und dadurch verharmlost werden, dass dann, wenn die dann, aber das wirkt da, finde ich, so als so, ja, das ist ja nicht so schlimm, wenn die Bösen darunter fallen. Aber andererseits ist das immer wieder dieser Bezug auf die Badewanne. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ne? Das kommt immer daran, da weißt du nicht genau, werden die Leute in der Badewanne ertränkt, werden die Leute in der Badewanne zerlegt oder was passiert mit denen? Und ich fand das ein bisschen gruselig, um ehrlich zu sein. Also, weil das halt eben, und es ist nicht gruselig gemeint, vielleicht ist es auch so, vielleicht ist es ja auch so gemeint, dass das eher der reifere Leser versteht als Bezug und sich dann auch dem dann Schauer über den Rücken läuft und dem Jüngeren, der wird das dann irgendwie nicht ganz verstehen, was sie damit machen. Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, so ein Grundding, was auch bei Spire in Berlin letztlich zum Tragen kommt, dass man die Situation hat, dass diese Figuren in einem realen Umfeld plötzlich auftauchen. Ne? Mhm. Also das, dadurch, dass es halt irgendwie, es gibt ja auch ein Band, der heißt, glaube ich, QRN ruft Brezelburg. Also das ist einer von den klassischen, der in so einem fiktiven Deutschland irgendwie dann auch spielt, wo es auch so ein bisschen so auf ein, also so Nazi-mäßig so verwiesen wird, so Anspielungen gemacht werden. Aber das ist ja immer noch ein ganz großer Unterschied, wenn du sowas in der Fantasiewelt spielen lässt, wo es irgendwie auch einfach ein bisschen mehr so, also auch nicht diese Härte hat und auch nicht so diese Gefahr hat, so Sachen zu verharmlosen, wie das jetzt in den Nazi-Sachen durchaus schon so ein bisschen geschieht. Das stimme ich dir zu, ja. Ich meine, der Reiz ist ja natürlich, und ich würde jetzt auch behaupten, dass die Bände eher auch so an sich an so ältere Leser oder erwachsene Leser richten, dass man da einfach, also wo, das ist ja die Idee von des Spin-Offs, dass man den Reiz hat, so seine bekannten Helden mal in einem neuen Kontext zu sehen oder die bekannten Figuren irgendwie in eine andere Welt zu transponieren, so. Mhm. Und wie sie sich da so schlagen, so. Ich finde, das ist schon gut gelungen, und es ist ja auch teilweise sehr, sehr geschickt gemacht, weil bei Operation, ich glaube, das ist Operation Fledermaus, sie sich ja teilweise in der Welt bewegen, in der dann auch Tintin erscheint und so.
Also die, ja, stimmt. Ja, Tintin ist auf jeden Fall hier ganz
viele Anspielungen
Comic auf die im Comics, Comic hier.
Die in der Zeit auf der Seite 29 in dieser Marktszene laufen sie ja quasi durch eine Timo und Struppi-Szene sogar durch. Wo dieser Typ das Schiff kauft, wo die Schatzkarte drin versteckt ist. Das finde ich super schön. Also das ist halt so eine Hommage an den Comic und auch an den Comic dieser Zeit. Und es wird ja auch so ein bisschen diese ganze politische Gemengelage halt dadurch auch gezeigt. Und der Comic so ein bisschen aus diesem luftleeren Raum so rausgehoben. Wo er quasi so politisch irgendwie total unbedarft ist. Und das ist es ja nicht, dadurch, dass es ja schon sich sehr stark so in diese ganze politische Zeit so einfügt. Mhm. Ja, also, aber wie fandst du denn die Geschichte? Also wenn es jetzt einfach nur so um die Story geht.
Also ich fand es schon reizvoll, aber ich muss sagen, ich fand die Auflösung nachher mit den Fledermäusen, es hatte so ein paar Elemente, die ich ein bisschen fragwürdig fand. Auch die Deutsche, was auch immer sie war, die sich erst an Spirou und dann auch an Fantasio ranmacht, diese Fräulein von Schicksengruber, ne? Was ich auch so eine fragwürdige Benennung fand. Und noch was ich auch eine ziemlich gruselige Szene fand, ein Panel ist, dass auf Seite 58, da wo Spirou als vermeintlicher Kollaborateur gefangen ist und er soll umgebracht werden, er soll hingerichtet werden. Und man sieht eben, wie reihenweise die Frauen, die Zitat horizontal kollaboriert haben, also sich mit Deutschen eingelassen haben, wie denen der Kopf geschoren wird und wie die teilweise barbusig ein Hakenkreuz auf den Körper oder auf den Kopf gemalt bekommen. Auch ein bisschen gruselig, ne? Also, aber naja, also das, so, ich weiß nicht genau, ob es jetzt dadurch, dass es drin vorkommt, automatisch lächerlich gemacht wird oder ob das nicht einfach eher interessant ist, dass sie es schaffen, in so einem Comic sowas, was ich vermute mal auf historischen Begebenheiten basiert. Aber ich finde, es wird halt dadurch, also so wie es dargestellt wird, meiner Meinung nach, wird das ein bisschen ins Lächerliche gezogen und ja, weil, ja, also ich finde es auf jeden Fall, ich finde etwas fragwürdig, aber ja, es ist halt eben, ich finde es Geschmackssache. Und ich bin eben nicht sicher, ob ich da, wie ich das beim Flix finde, bei Spirou in Berlin, weil das ist schon interessant, wie da eben auch relativ detailgetreue Sachen dann zitiert werden oder gezeigt werden, die auch nicht weit weg sind von, ich meine, wir waren jetzt zusammen in Hohenschönhausen, im Stasi-Gefängnis, wo die Leute verhört worden sind. Und es gibt halt eben auch eine Szene, die ziemlich genau diese Verhörsituation darstellt. Also das ist, das muss ich jetzt aber auch jedes Mal, das habe ich auch vor kurzem noch im Fernsehen gesehen, beziehungsweise ich habe mir irgendwann mal versucht, Weißensee anzugucken, diese ARD-Reihe, mit so einer Art Romeo und Julio-Geschichte über die 80er, 90er oder so, mit einer allein schon eine Stasi-Familie, aber eine Familie, von der zwei Mitglieder in der Stasi sind, da gibt es halt auch so eine Verhörszene, die auch genau in so einem Verhörraum mit genau so einer Situation, also das ist halt alles jetzt schon öfter quasi, wird das kulturell reproduziert und so auch bei Spirou in Berlin. Bei Spirou in Berlin ist ja dann der böse Bruder von Fantasio oder wie, der dann da.
Zantafio.
Genau. Aber um mal kurz, grundsätzlich, also ich finde es ein bisschen schade, dass der nicht auf Deutsch erscheint. Ich fand die Geschichte, von der Story her, fand ich den Flix-Band besser als Operation Fledermaus. Ich fand ihn auch sehr schön gezeichnet. Aber habe. Naja, ähnliche, manchmal frage ich mich auch so, warum macht der manche Wolten in der Handlung, die irgendwie unnötig sind? Also, wie sie nach Berlin kommen zum Beispiel. Also, warum müssen die sich extra noch über die Grenze einschleichen? Die hätten auch direkt danach hinfliegen können. Das war also jetzt einfach nur so, wie die Geschichte aufgebaut ist. Fand ich das ein bisschen fragwürdig. Aber, oder warum sie überhaupt verkleidet einreisen müssen? Naja. Naja, aber das ist ansonsten ja.
Ja, also ich finde, die Bände sind ja schon ziemlich unterschiedlich. Ne? Also von dem Stil her finde ich dass Operation Fledermaus also von der vom Detailreichtum her, von der Farbgebung her auch und so und auch von dem, also das, wenn man, hast du schon mal die ganz frühen Bände von Spirou und Fantasio auch gelesen? Also da orientiert er sich so ein bisschen auch an den Figuren. Also der zeichnet Fantasio zum Beispiel immer mit so einem relativ langen Hals und so ein bisschen so ungelenk. Also der hat da so einen Nostalgie-Stil, finde ich, der gut funktioniert und der auch irgendwie gut zu der Reihe passt. Das habe ich gerade gesehen auf Seite 6. Er bricht sich so ein Wehrmachtssoldat und die Kotze hat die Form von einem Hakenkreuz. Das ist schon gut. Also das passt mehr zur Serie, finde ich. Und ich habe den Spirou in Berlin habe ich ja in meinem Blog auf The Daily Frown auch besprochen schon. Bin auch jetzt zu einem relativ positiven Urteil gekommen, weil ich die Geschichte sehr, sehr fantasievoll und sehr originell finde. Aber ich finde die Figuren insgesamt ein bisschen zu knuffig und ein bisschen zu kindlich.
Also jetzt vom Zeichenstil oder wie es...
Vom Zeichenstil her. Also ein bisschen zu rund und irgendwie so pausbäckig Und wenn man sich jetzt so durchblättert, man merkt auch, es sind sehr viele leere Flächen. Also er zeichnet schon, und wenn man Flicks so ein bisschen genauer liest, der zeichnet ja immer sehr, sehr, also da gibt's kaum Hintergründe eigentlich. Das ist eigentlich gar nicht so sein Stil. Da hat er mehr so einen Comic-Strip-Stil. Ja. Und er hat sich jetzt schon in dem Album viel mehr, also
schon, er hat sich schon angepasst, dass es
Detailreichtum bemüht, als er sonst tut. Aber ich finde es trotzdem so ein bisschen zu einfach, ein bisschen zu grob. Aber das ist so, glaube ich, nur so eine ganz.
Ja, er hat so Panels, dann wird das so ganz reduziert, sodass dann nur eine Füllfarbe im Hintergrund ist. Mhm. Und ja, das stimmt, das fällt schon auf. Aber er hat trotzdem auch schöne Szenenpaneele, finde ich.
Ansonsten hat er den Humor ziemlich gut einfach erfasst von denen, dass es halt so.
Ja, auch die Maschine, um die es dann geht, die dann keine Waffe ist, sondern was anderes. Das ist, finde ich, das passt auch so, finde ich, in so eine Story rein. Also
Und er hat sich auch gut in das Universum so reingedacht, weil es gibt ja dann diese Affen, die da auftauchen. Und ich habe, glaube ich, irgendwo in einem Interview gelesen oder hat es irgendwie selber geschrieben auf Twitter oder so, dass er auch wegen dieser ganzen Lizenzsachen, er durfte das Marsupilami ja auch nicht verwenden. Aber der, als zum ersten Mal die Affen auftauchen, die dann Spirou helfen, gibt's so diese Figur von dem in einem Bild auf Seite 32 oben rechts, diese Figur von diesem Typen mit der Melone, der dann auch abhaut oder verschwindet, der Pfleger war spurlos verschwunden. Das ist der Typ, aber der kommt in den ganzen Marsupilami-Comics nämlich vor. Das ist der, der so als Zirkusclown in Palumbien irgendwie sich mit dem Marsupilami befreundet.
Hm.
Ich muss mal gucken, ob ich den
Namen. Ja, auch die, der Professor, wie heißt er mit Z? Dieser Pilzforscher und dann auch die Pilze, die dann vorkommen am Schluss.
Graf von Rummelsdorf.
Ah, genau, ja. Graf von Rummelsdorf, stimmt. Mhm. Das ist das, ja. Der, das ist halt auch so, finde ich, ja, also da merkt man, dass der versucht, das in diese ganze Kontinuität einzubetten. Und da ist auch so eine Fußnote, wo dann der Pilz, der dann nicht weiter erklärt wird, der in der Lage ist, irgendwelche Eisenstangen zu zerbiegen, dass der in einem anderen Band schon mal vorkam. Also so als kleine Anspielung.
Dass er so ein Pilzgift hat, was Metall schmelzen kann.
Ja, also ich fand auch diese Figur von dem, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt. Hieß Paula? Nee. Oder wie hieß die diese Rebellin sozusagen, mit denen sie sich anfreunden? Mit der sie sich anfreunden, die Affen hält?
Momo.
Ach so, Momo, stimmt, aber sie hat, glaube ich, dann irgendwie jemand anderen, der Paul heißt. Da müsste ich an Paul und Paula denken. Aber es gibt natürlich einen Ronny, kommt auch drin vor. Ja, aber Dunja kommt auch vor. Aber ja, wie gesagt, also mich hat das Büro in Berlin mehr überzeugt als Operation Fledermaus, aber das ist auch ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen jetzt, ne? Was ich nicht verstehe, aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, das hast du öfter bei Comics, dass so bestimmte Promo-Zeichnungen angefertigt werden, die eigentlich nichts mit der Handlung zu tun haben. Weil die Szene auf dem Titel, die findet nicht statt. Das ist quasi, da ist eine andere Situation adaptiert worden, dieser Sprung mit dem Trabi, aber die springen natürlich nicht über die Mauer mit dem Trabi. Aber ist natürlich ein cooles Cover. Und auch der die übergroße Lenin-Büste ist nie im Cabrio von Fantasio drin, sondern kommt nur in einem Panel auf einer Seite in der Rückblende vor. Ansonsten kommt, glaube ich, nur eine kleine Büste vor oder so. Und dieses Auto ist auch nie in Berlin, dieses blaue.
Ja, das ist ein bisschen schade. Ja,
also das ist halt so, aber das ist, mein Gott, das ist halt, ja, es ist schon nicht schlecht, dass ein cooles Cover vorne drauf ist. Also klar wäre das jetzt, und die Fluchtszene, dass dann da durch diesen Kanal gehen, das fand ich auch ziemlich dramatisch, das fand ich auch gut gelungen. Also das ist eine auch spannende Szene und irgendwie auch, ich finde es auch interessant, weil ich finde das so schwer, das ist jetzt keine richtige Love-Story zwischen Spirou und ihr, aber trotzdem hat das irgendwie so eine, ja, ein Gewicht, gewisses Gewicht, diese Situation. Das fand ich irgendwie ja, sehr gelungen. Also das fand ich, hat mich emotional, fand ich irgendwie mehr auf mich gewirkt als der andere Band der Operation Fledermaus.
Ja. Ja, er hat so ein bisschen mehr so ein bisschen, ja, er hat halt auch weniger von dieser Schwere, ne?
Ja,
weil irgendwie hat man
bei oder dem, aber das, was er macht,
an Schwere, finde ich. Man hat immer so ein mulmiges Gefühl, so auch irgendwie, dass es so dann doch ein bisschen zu ernsthaft ist, so. Und
also eine meiner ersten Notizen war, dass ich bei beiden Bänden das Gefühl habe, dass sie so ein bisschen so Totalitarismus irgendwie verharmlosen, sowohl den Nationalsozialismus als auch den Stalinismus der DDR. Ja, also auch die, wie die Stasi dargestellt wird, aber auch die Tatsache, dass sie auf einer Aussichtsplattform stehen in West-Berlin und über die Mauer aufs Brandenburger Tor schauen und bei ihnen scheint die Sonne und drüben ist alles grau. Ja. Das ist aber gut, ich finde, das ist erlaubt. Dafür scheint dann die Sonne, als sie dann bei dem Palasthotel im Osten sind und am Alex und so. Also das finde ich hat mir überhaupt
nicht. Ja, ich glaube, dadurch, dass man weiß, dass das spielt im Jahr 1989, hat das halt so ein bisschen so dieses, also ist die DDR halt auch schon irgendwie mehr so eine Witzfigur. Oder so nicht mehr so ganz ernst zu nehmen auch, denke ich.
Da muss ich noch sagen, ich finde es irgendwie schade, ich frage mich, das allerletzte Panel, wo man die Demo sieht und das Schild, und da steht drauf, wir sind ein Volk. Das war aber nicht der Spruch. Das ging ja nicht um die Wiedervereinigung bei der Demo. Das ist halt so ein bisschen etwas, was man so gerne so im Nachhinein. Klar, wird es auch Leute gegeben haben, die eine Wiedervereinigung wollten, aber die Leute wollten vor allem Demokratie und da ging es darum, wir sind das Volk. War den Leuten, die da auf der Straße waren, das Wichtige.
Ja, da habe ich mir fast gedacht, ob er das nicht irgendwie wegen Pegida oder so gemacht hat. Weil die haben doch dann auch dieses Wir sind das Volk für sich
beansprucht. Ja, aber ja. Ja, also ich finde halt eben jetzt im Nachhinein einer Figur im Jahre 1989 ein schwarz-rot-goldene Karte von in Anführungsstrichen Gesamtdeutschland, also von der wiedervereinigten Bundesrepublik, also ein Schild in die Hand zu geben, wo dann draufsteht, wir sind ein Volk. Das ist auch geschichtsverzerrend. Ich meine, okay, der gesamte Band ist geschichtsverzerrend, aber
es ist ja am meisten. Historisch ist es eigentlich falsch, weil im Oktober 1989
war das nicht die Parole.
Die Leute für Demokratie in der DDR geprotestiert haben und nicht für die Wiener Vereinigung. Ja. Da ging es um die Wiedervereinigung, ging es erst.
Es werden auch Leute gewesen sein, die das wollten, aber sagen wir so, ich finde es trotzdem ein nettes Ende, dass man das dann quasi in den historischen Kontext dann nochmal wiederholt, weil das ist ja auch noch nicht der Mauerfall, sondern einfach nur der Beginn der Proteste oder so, oder was dann da thematisiert wird. Was ich aber komisch finde, und da wiederum merkt man vielleicht, dass das ein rein deutscher Band ist, warum sie denn in Belgien die Tagesschau gucken.
Ja. Na gut, vielleicht haben sie dann auf einen deutschen Sender geschaltet.
Und ja, aber da hätte man auch einfach sagen können, die Nachrichten. Also,
ja. Stimmt.
Ja, aber ansonsten finde ich, also ich finde es schön, dass es den gibt, den Band, muss ich sagen. Also ich habe auch von Flix, um ehrlich zu sein, noch nichts anderes gelesen. Ich muss auch noch mal schauen, was der sonst gemacht hat. Der hat auch, glaube ich, rein so also wirklich Cartoons für Zeitungen gemacht, meine ich.
Macht er aktuell, glaube ich, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und dann hat er so einen Faust-Comic gemacht. Und aus den Strips, die er gemacht hat, auch dann so Einzelbände.
Ja. Die, ja. Der, also dann ist natürlich der Spirou in Berlin, ist dann auch nie als Heft erschienen, ne? Weil der Operation Fledermaus ist ja jetzt auch schon fast 10 Jahre alt, von 2009. Der erschien ja auch ursprünglich in dem Magazin. Ne? Also der war dann, glaube ich, auch so in Heftreihe erschienen, nicht als von vornherein als Sammelband. Ja, also so oder so, ich finde es schön, dass es das gibt. Schade, dass dann der belgische Verlag nicht die Gelegenheit ergriffen hat und gesagt hat, na, da bringen wir das doch auch auf Französisch raus, weil dafür gibt es doch diese One-Shots. Aber andererseits schön, dass der Carlsen Verlag, ich vermute mal, dass die dann auf die Idee gekommen sind, das zu machen. Vielleicht machen die ja noch mehr davon mit anderen Zeichnern, ist ja nicht ausgeschlossen. Ja, schön, dass es das gibt.
Ja, kann man so festhalten auf jeden
Fall. Genau, und Spirou auf jeden Fall. Man könnte, also ich glaube, auch wenn ich persönlich als Kind irgendwie eher mit Spirou als mit Tintin aufgewachsen bin, ist es, glaube ich, irgendwie immer noch ein leichteres, eher noch in einer Nische im Vergleich zu Tim und Struppi. Dabei, ja, gibt's ja bis heute noch neue Bände von Spirou und von Tim und Struppi eben nicht mehr. Da ist ja einfach irgendwann Schluss gewesen, weil das ja nur von Hergé gemacht worden ist und der da nie quasi den Stab weitergegeben hat.
Ja. Und Marsupilami geht auch weiter, ne?
Ja, also auch von anderen Zeichnern vermute ich dann, ne? Oder bei der Frankin,
da
lebt
er. Da gibt es jetzt insgesamt 30 Bände.
Da weiß ich aber auch nicht, ob das so trägt, weil ich erinnere mich schon an den allerersten Band von Marsupilami, dass ich mir gedacht habe, so, da war wenig Dialog drin, weil das Marsupilami nicht spricht. Ist ein Tier.
Es kommen dann immer so Side-Characters dann vor, die Story vorantreiben.
Das war Überpop Folge 43. In der nächsten Folge, die in circa 2 Wochen erscheint, sprechen wir über Stand-Up-Comedy. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.